Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast ist Historiker und beschäftigt sich ganz besonders mit der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Das heißt, ihn interessieren eigentlich nicht Feldzüge, ihn interessieren auch Eroberungen nicht, sondern was interessiert Sie denn eigentlich? Hartmut Berghoff, ich grüße Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen.
Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. Ja, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte befasst sich mit langfristigen Trends der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Und das ist unglaublich spannend. Wir sprechen ja jeden Tag in den Medien über wirtschaftliche Phänomene und die werden meistens sehr, sehr kurzfristig erklärt. Und
irgendwie so Legislaturperioden oder sowas zum Beispiel.
Ne? Konjunkturperioden oder Trends oder was wir auch Fahrtabhängigkeiten nennen. Wenn man einmal in einem bestimmten eine bestimmte Entwicklung eingestiegen ist, kommt man so schnell nicht wieder raus. Das ist unglaublich spannend. Und für mich persönlich ist es auch sehr spannend, weil es ein interdisziplinäres Fach ist, die Wirtschaftsgeschichte. Man steht mit einem Bein in der Ökonomie, mit einem anderen in der Geschichtswissenschaft. Und wenn man ein drittes Bein hätte, wäre man noch in der Soziologie zu Hause, weil es ja immer auch um die gesellschaftlichen Folgen wirtschaftlicher Phänomene geht.
Wir werden weiter uns darüber unterhalten. Hartmut Berghoff möchte Studierende seines Lehrstuhls in Göttingen für Wirtschafts- und Sozialgeschichte begeistern und heute diese Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur auch dazu nutzen. Sie haben, Herr Berghoff, vor kurzem eine Arbeit über deutsche und US-amerikanische Familienunternehmen veröffentlicht. Also wenn ich das so lese, mir fallen deutsche Familienunternehmen ein, Bertelsmann, Oetker, Weisen, Henkel Aldi habe ich noch gedacht, aber da denke ich auf Anhieb dran, aber in den USA, was gibt es für Familienunternehmen in den USA?
Zum Beispiel Walmart.
Ist bis heute ein Familienunternehmen?
Ist ein Familienunternehmen, ja. Es gibt sehr viele Familienunternehmen auch in den USA, aber das Ergebnis unserer Studie, die ich zusammen mit Ingo Köhler durchgeführt habe, die jetzt unter dem Titel Verdienst und Vermächtnis im Campus Verlag erschienen ist, gerade ganz neu, zeigt eben, dass die deutschen Familienunternehmen im Schnitt älter sind, langlebiger sind. Und wir haben uns gefragt, woher kommt das eigentlich? Warum ist da so ein deutlicher Unterschied?
Und woher kommt's?
Es gibt sehr viele Faktoren. Es geht in Deutschland das dynastische Prinzip, was eigentlich aus dem Adel kommt, hat eine sehr, sehr lange Tradition, dass man sozusagen der nächsten Generation etwas übergeben möchte. Also so eine Mentalität spielt eine große Rolle, aber auch die Politik. Wir haben in den USA, kaum zu glauben, eine sehr, sehr hohe Erbschaftssteuer gehabt lange. Die ist immer noch höher als bei uns. Aber die war von 1942 bis 1977 in der höchsten Steuerklasse bei 77%.
77%?
Ja.
Da musste man das Geerbte ja verkaufen.
Genau. Das ist eben auch sehr häufig passiert, dass die Leute das vorher verkauft haben, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Und damit war eben die Chance auf so eine Mehrgenerationalität häufig nicht mehr da.
Ist es eigentlich, frage ich mich, wenn Sie jetzt heute drauf gucken, Familienunternehmen mit einer langen Tradition, ist das von Vorteil oder von Nachteil in unserer schnellen Welt vor allem?
Also da würde ich sagen, teils, teils. Es gibt Branchen, nehmen wir mal den Maschinenbau, wo das ein sehr, sehr großer Vorteil ist, wo sozusagen technologische Entwicklung Schritt für Schritt inkremental läuft, wo sozusagen der Erfahrungsschatz von Generationen sehr wichtig ist. Natürlich in der digitalen Ökonomie spielt das, glaube ich, weniger eine Rolle. Also niemand programmiert eine App und sagt, naja, ich möchte, dass mein Enkel damit noch Geld verdient.
Ach, das vornehmen kann man sich das ja mal.
Naja, die technologischen Zyklen sind dann einfach so kurz, dass man das über Generationen hinweg gar nicht einfangen kann. Und da haben wir eine starke Amerikanisierung, weil das sind diese Start-ups, die werden oft schon nach 4-5 Jahren verkauft.
Mhm. Und wenn Sie jetzt aber in die Tradition geguckt haben und sagen, also das können wir beobachten, also ticken ja auch die Gesellschaften anders. Also die amerikanische und die deutsche Gesellschaft tickt ja offenbar so ein bisschen unterschiedlich. Gleicht sich das jetzt an derzeit oder haben wir, sage ich jetzt mal, in Deutschland mehr Probleme damit, uns dieser Geschwindigkeit anzupassen, die notwendig ist?
Also ich würde schon sagen, dass es gewisse Konvergenztrends gibt, eine Anpassung aneinander. Also gerade die neuen wirtschaftlichen Bereiche sind gar nicht mehr so unterschiedlich wie in den USA. Aber in den alten Bereichen, Maschinenbau, also wo sozusagen diese Qualität eine sehr große Rolle spielt und auch vor allem die Facharbeiterschaft, hochqualifizierte Leute, die eine Lehre gemacht haben, das gleicht sich eigentlich nicht an, weil wir haben in den USA ja ein sehr großes sogenanntes Skills Gap. Also es gibt eigentlich diesen Facharbeitertypus, gibt es ja gar nicht. Und das macht es eben auch sehr schwierig, zum Beispiel für deutsche Automobilhersteller in den USA, wenn die Zulieferer suchen. Am Ende holen die dann doch ihren mittelständischen deutschen Zulieferer in die USA nach, weil sie oft nicht die Qualität bekommen.
Also Sie würden auf jeden Fall sagen, dass sich das Prinzip Familienunternehmen noch nicht überlebt hat?
Nein, das hat sich nicht überlebt. Es ist ja auch doch sehr anpassungs- und wandlungsfähig. Viele Familienunternehmen sind heute nicht mehr eigener geführt, sondern haben sich dann in der dritten oder vierten Generation externe Manager ins Haus geholt. Also wo das Eigentum bei der Familie liegt oder die Familie ist auch noch im Vorstand mit drin. Aber sie haben das sozusagen erkannt, dass es besser ist, jemanden von außen zu holen. Also da gibt es sozusagen Mischformen oder auch Beiräte, die ernannt werden, externer Sachverstand. Also dieser alte Typ des Familienunternehmens, wo der Chef alles selber macht, der ist doch wohl weitgehend überlebt.
Wenn Sie so gucken auf die jetzt, sag ich mal, deutschen Familienunternehmen, was machen Sie mit der Zeit der DDR? Wie arbeiten Sie die in Ihre Forschung mit ein?
Also da war es ja so, dass viele, also die meisten Unternehmen wurden ja verstaatlicht. Es gab bis in die frühen 70er Jahre gab es noch private Unternehmen, kleine, mittlere, handwerkliche Unternehmen. Die wurden dann gezwungen, in Produktionsgenossenschaften einzutreten. Und damit haben wir eigentlich dann ein Ende dieser Tradition. Mhm. Wobei es manchmal interessant ist zu schauen, diese Eigentümer, die dann enteignet worden sind, die bleiben gar nicht so selten in den Betrieben, sind dann eben sozusagen Leiter als Angestellter. Und manchmal haben wir jetzt gesehen, dass dann deren Kinder nach 1990 das Unternehmen dann zurückerhalten haben und weiterführen. Also das ist auch irgendwie ein irres Phänomen, dass mit einer Unterbrechung von 20, 30 Jahren diese Verbundenheit zu dem Unternehmen bestehen bleibt.
Das heißt, wenn Sie jetzt so gucken auf die Wirtschaftsgeschichte, auf die Familienunternehmen, dann fächert sich für Sie gleich das ganze gesellschaftliche Bild auf unserer Gesellschaft.
Das ist völlig richtig. Also Familienunternehmen sind ja groß im Bestandteil. Also bis heute ist ja die absolute Mehrzahl der Unternehmen sind Familienunternehmen, über 90%. Und da spielt natürlich alles rein, auch gesellschaftliche Trends. Wie zum Beispiel, nehmen Sie einfach mal die Tatsache der Scheidungsquoten. Was das für ein Problem ist für Familienunternehmen, wenn sie eine Scheidung haben und das Unternehmen gehört ihnen zusammen mit ihrer Frau, dann wird das sehr, sehr schwierig. Ne? Oder eben das Phänomen der Individualisierung, dass es immer wieder Unternehmenserben gibt, die lieber segeln oder irgendwo im sonnigen Süden sich aufhalten.
Oder Fußballstar werden wollen.
Oder so etwas, genau. Und die eben denken, es ist kein Traum, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Ich kann auch was anderes machen.
Ja, ein durchaus verbreitetes Phänomen. Lebenswege, ein gutes Stichwort. Den Lebensweg von Hartmut Berghoff, darüber erfahren wir auch gleich noch mehr. Wir haben eben während der Musik uns noch so ein bisschen weiter unterhalten und sind auf die Fernsehtauglichkeit von Familienunternehmen gekommen. Bei mir ist dann eingefallen, es gibt ja wahnsinnig viele Serien, wo Familienunternehmen, wo genau das, was Sie eben geschildert haben, Scheidung oder einer wildes Unternehmen gar nicht unterbekommen. Also, dass ich erst gedacht habe, Wirtschaftsgeschichte sei langweilig, kommt mir jetzt geradezu absurd vor.
Das sollten Sie nie denken. Also gerade mit Familienunternehmen, da tritt Ihnen das pralle Leben entgegen. Wenn Sie sozusagen einzelne Fallstudien machen, dann sehen Sie sozusagen, da spielen Emotionen eine sehr große Rolle. Die Zurücksetzung von Kindern, Streit um Erbe. Oder eben auch nicht der Fall, dass das alles sehr gut funktioniert. Das gibt es natürlich auch sehr häufig.
Jetzt werden Sie mir wahrscheinlich bei Ihrem, ich glaube aktuell gucken Sie genau hin beim Keksunternehmen Balsen.
Ja, das ist ein neues Projekt, was ich jetzt gerade angefangen habe.
Wissen Sie noch, welches Familienunternehmen war Ihr erstes, was Sie unter die Lupe genommen haben?
Das war das Unternehmen Hohner.
Die
Mundharmonika-Fabrikant, wo sie auch sozusagen den Aufstieg und den Niedergang haben, weil Mundharmonika spielen ist heute eigentlich nur, es macht nur eine sehr kleine Szene, aber bis in die 50er Jahre hatte eigentlich jedes Kind eine Mundharmonika. Das war sozusagen das Accessoire, was jeder hatte. Und da war das Unternehmen mit 5000 Beschäftigten sehr groß. Übrigens auch weltweit. Es gab Harmonika-Orchester in jeder Schule in den USA. Das war ein irres Unternehmen, aber die haben eben es dann nicht geschafft, ein neues Produkt zu bekommen. Sind immer bei dem, also der Seniorchef hat gesagt, solange es Kinder gibt, werden wir Harmonikas verkaufen.
Da hat er sich ziemlich geirrt.
Und das Unternehmen besteht heute noch. Es gehört heute einem taiwanesischen Investor. Und die Produktion ist sehr klein. Es sind 200 Leute oder so.
Es ist interessant, wenn man Sie so anguckt, während Sie das erzählen. Also man merkt, dass Sie da doch auch so ein bisschen mit einsteigen. Also das, was Sie da alles erfahren und den Aufstieg und dann eben in diesem Fall auch ein bisschen den Niedergang, berührt Sie das als Wissenschaftler auch?
Also klar, man ist da nicht völlig cool und distanziert, das ist schon richtig, aber das ist natürlich, man trifft ja auch die Menschen. Ich mache ja häufig Interviews mit Zeitzeugen, das ist dann schon manchmal bewegend, wenn man sieht, wie nahe denen das geht. Also ich habe da schon auch eine gewisse Distanz, aber auch sehr viel Respekt vor den Menschen. Und wenn da etwas sehr Trauriges passiert ist, also ich habe einmal einem Hohner-Nachfahren Papiere gezeigt über den Status des Unternehmens, die man ihm vor 50 Jahren vorenthalten hatte. Weil die Brüder das nicht wollten, dass er das sieht, obwohl er mit dem Vorstand war. Und die Frau rief mich hinterher an und sagte, mein Mann kann nicht mehr schlafen.
Aber da sprechen Sie was an, was ich sowieso denke. In diesen Familienunternehmensgeschichten, da wird doch manchmal im Archiv ganz schön Dreck aufgewühlt durch Sie, oder?
Ja, das stimmt. Also natürlich sind längst nicht alle Familienunternehmen bereit, ihre Geschichte aufarbeiten zu lassen.
Warum machen die das überhaupt?
Naja, es gibt verschiedene Anlässe. Es ist natürlich bei Balsen ist das jetzt ganz eindeutig die NS-Geschichte. Also was hat das Unternehmen im Nationalsozialismus gemacht? Das Thema Fremdarbeiter. Das ist natürlich ein Problem. Das Unternehmen und auch wir wissen momentan nicht wirklich genau, was da passiert ist. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn Sie global unterwegs sind und dann sozusagen Ihre Marke dort negativ, in ein negatives Licht rückt. Also sehr häufig war in den letzten Jahrzehnten war das die NS-Vergangenheit. Es gibt aber auch Fälle, wo einfach auch die Familie oder dann das Management wissen will, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, wo sie jetzt eigentlich stehen im Entwicklungspfad.
Weil, also die lernen dann quasi aus der Vergangenheit auch etwas.
Ja.
Also sie wollen da erfahren, wie kam es hier dazu.
Wo stehen wir jetzt eigentlich in einer langfristigen Entwicklung?
Das mit dem Nationalsozialismus, ich meine, das hat sich ja doch wahnsinnig viel verändert, weil vor Jahren wurde das eigentlich immer beschwiegen. Und jetzt gehört es eigentlich zum Image fast mit dazu, oder? Sich dem gestellt zu haben?
Ja, absolut. Das ist eben bis in die 80er Jahre war das ein großes Tabu und dann kamen so die ersten Studien über die Deutsche Bank und Mercedes-Benz und dann entstand auch so ein Druck von außen, von Investoren, von Medien, da etwas zu tun. Und es war dann ja auch einfacher, weil in den Unternehmen gab es zu dem Zeitpunkt niemanden mehr, der im Nationalsozialismus Verantwortung getragen hat. Und auch die Generationen danach, also die von denen ausgebildet worden waren, auch die waren schon im Ruhestand. Also es konnte niemandem persönlich mehr wehtun.
Aber das mit dem persönlich wehtun, also es muss ja auch nicht immer persönlich sein. Wie unabhängig sind Sie eigentlich? Weil Sie bekommen doch einen Auftrag von dem Familienunternehmen.
Es ist unterschiedlich. Also bei Hohna hatte ich keinen Auftrag. Die hatten ihre ganzen Akten abgeliefert an ein Wirtschaftsarchiv. So nach dem Motto, was sollen wir mit dem alten Papier? Wir schmeißen das aus dem Haus. Da hat sich also niemand drum gekümmert. In anderen Fällen gibt es Auftragsforschung und da kann es schon auch mal zu Konflikten geben. Also da machen wir natürlich, setzen wir Verträge auf, die unsere wissenschaftliche Unabhängigkeit garantieren. Mhm. Nicht? Aber man muss natürlich immer aufpassen, dass man keine Betriebsgeheimnisse verletzt. Und dann ist eben die Frage, sozusagen Persönlichkeitsschutz. Es gibt,
Haben Sie da eine Schere im Kopf? Also
wenn ich jetzt irgendwelche privaten Dinge erfahre, die jetzt für das Unternehmen nicht so entscheidend sind oder die auch wirklich die Interessen Dritter verletzen, dann schreibe ich das nicht. Dann habe ich das sozusagen im Hintergrund. Man kann ja auch über Dinge schreiben, ohne dass man die im Detail ausführt.
Interpretieren Sie eigentlich die Akten? Also ich habe ja selber das Stichwort Bertelsmann gesagt, da gab es ja Ärger mit Herrn Middelhoff dann.
Ja, da gab es handfesten Ärger, da gab es eine Androhung einer Klage. Es ging im Prinzip eigentlich, um es mal ganz kurz zu sagen, um eine verletzte Eitelkeit, weil Herr Middelhoff ja der Meinung war, dass er einer der größten deutschen Manager der Nachkriegsgeschichte war, und das habe ich etwas in Zweifel gezogen. Er ist dann ja auch von der Familie entlassen worden. Darüber habe ich geschrieben. Das war eigentlich nicht so strittig. Also da konnte man eigentlich nicht drüber streiten. Nur er war da extrem empfindlich. Und ja, klar, man kann in solche Konflikte reinlaufen. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich sollte eigentlich nur noch über Familienunternehmen arbeiten, wo alle schon tot sind. Also 19. Jahrhundert. Aber das 20. Jahrhundert und unsere Gegenwart ist auch einfach so spannend, dass ich das dann doch nicht umsetze. Aber
also er kann es nicht lassen.
Ja.
Mein Gast, der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Hartmut Berghoff, ist hier mit seinem Interesse für eben Familienunternehmen, Wirtschaftsunternehmen und dem Ganzen, was so in der Gesellschaft sich da quasi, was man daran sehen kann, hier angetreten. Wie können Sie sich erinnern, seit wann interessieren Sie sich dafür? Waren Sie schon als Schüler? Also war Geschichte immer Ihr Fach?
Ich habe mich als Schüler schon für Geschichte interessiert. Ich hatte einen Leistungskurs. Aber dass es jetzt Wirtschaftsgeschichte wurde, war nicht von langer Hand geplant.
Nicht von langer Hand geplant,
sehr überhaupt schön. Nicht. Nein, es war also sozusagen am Ende des Studiums, habe ich Lehrveranstaltungen bei dem sehr bekannten und sehr, sehr guten Wirtschaftshistoriker Sidney Pollard in Bielefeld gehört, und das hat mich dann sehr interessiert. Ich hatte nie die Vorstellung, dass ich ein besonders guter Student war, aber Herr Pollard hat mich dann irgendwann angesprochen, ob ich nicht promovieren möchte bei ihm. Da war ich ziemlich überrascht, da ich dann eigentlich keine Alternative hatte. Ich wollte Lehrer werden, aber Lehrer wurden nicht eingestellt und so.
Da habe
ich gesagt, gut, dann promoviere ich mal. Und das war dann sozusagen der erste Einstieg. Die Promotion wurde sehr gut bewertet. Und ja, dann folgte sozusagen der nächste Schritt, dass ich dann Assistent in Tübingen wurde bei Hans-Peter Ullmann. Und ja, wenn man dann sozusagen, dann war ich irgendwie auf dem Gleis.
Ne?
Und dann,
aber was ich interessant finde, ist die Bedeutung eines Mentors, also einer Person, die irgendwie sagt, die was erkennt in einem. Wie war das? Sie sind 1960 in Westfalen geboren.
Ja.
Zu Hause gab es besondere Förderung. Der Junge muss, was weiß ich, Abitur, Studium und so.
Ja, das war selbstverständlich. Also das war, meine Eltern waren beide Akademiker, und das war sozusagen das, was einfach erwartet wurde. Und immer wenn es schlechte Noten gab, dann war sozusagen, gab es eine Krisensitzung. Dann wurde sozusagen der Junge ins Gebet genommen. Das war völlig klar. Also es musste sozusagen akademischer Abschluss sein. Aber dass ich dann in die Wissenschaft gegangen bin, das wurde eigentlich von meinen Eltern zunächst mit großem Misstrauen gesehen, weil es ja eine sehr unsichere Laufbahn ist.
Ne? Wo hätten die Sie gern gesehen? Als Lehrer
also
wahrscheinlich.
Die, ja, genau. Also Studienrat an einem Gymnasium, das war sozusagen das Ziel, was eigentlich angepeilt war.
So, und nun entwickelte es sich anders und wir waren gerade bei dem Mentor. Inzwischen sind Sie ja selber Professor an Universitäten, in diesem Fall jetzt also aktuell in Göttingen. Wie üben Sie diesen Moment aus, wirklich Studenten zu beeinflussen, deren Wege zu beeinflussen? Gibt es die Möglichkeit?
Natürlich. Also es kommt ja zunächst einmal darauf an, dass man ja die guten Studenten identifiziert.
Das wollen wir mal die Studentinnen nicht vergessen?
Ja, die meine ich natürlich immer mit, wenn ich das sage. Also man bekommt Hausarbeiten, man sieht, dass die Leute gut sind und dann kommt man ins Gespräch und bei den besonders Guten schlage ich denen dann auch vor, vielleicht zu promovieren. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Prozentsatz, aber es kommt letztlich immer darauf an, die Leute müssen selber Freude und Spaß daran haben und man muss ihnen durch Beratung eigentlich helfen, ihren eigenen Weg zu finden. Und die Leute sind sehr unterschiedlich. Es gibt eben Leute, die ja, mit denen sprechen Sie einmal im Jahr länger über das Projekt und das läuft. Und mit anderen sprechen Sie alle 6 Wochen, weil es da Probleme gibt oder so. Also es ist sehr individuell.
Sie haben ja jetzt Erfahrungen, was das Studium angeht, auch durchaus in Amerika. Sie haben in den USA studiert.
Ich habe nicht in den USA studiert, ich habe dort länger gearbeitet.
Also ich dachte, Sie hätten auch schon da studiert.
Haben
Sie
Nein, ich habe in England, ich war ein Jahr in England.
Diese Auslandserfahrung, wie würden Sie die in Ihrem...
Extrem wichtig. Also das ist einfach die deutsche akademische Kultur hat so ihre Besonderheiten und es ist wirklich extrem wichtig, dass man das mal, dass man mal was anderes kennenlernt, dass es auch anders geht. Ne? Also das verändert sich natürlich heute auch, aber wir hatten ja traditionell diese Ordinarien-Universität, wo sozusagen die Professoren so als Halbgötter durch die Gebäude geschwebt sind und wo man Schwierigkeiten hatte oder wo man sich kaum traute, die irgendwie anzusprechen. Das ist heute schon anders geworden, aber das war in den USA immer schon anders. Ne? Da geht das ja manchmal mit Vornamen und mit also sehr, sehr casual.
Sie waren dann ja lange, vielleicht war es ja genau diese Erfahrung auch, die Sie dann wieder nach Amerika gebracht hat. Sie waren mehrere Jahre von 2008 bis 2015 in Washington Direktor des Deutschen Historischen Instituts, also wieder in den USA direkt in Washington. Ja. Welche Aufgabe hat dieses Institut eigentlich?
Das Institut vermittelt zwischen der deutschen und der amerikanischen Geschichtswissenschaft. Also es gibt viele Austauschprogramme. Also wenn Amerikaner zur deutschen Geschichte forschen wollen, dann beraten wir die und geben denen auch Stipendien. Es gibt gemeinsame Tagungen, es gibt gemeinsame Forschungsprojekte, Vorträge im ganzen Land in den USA. Da werden dann deutsche Wissenschaftler hingeholt. Also es geht um Austausch und Kooperation.
Ist es politisch, sehr politisch? Also weil jetzt diese beiden...
Gott sei Dank nicht. Also die Besetzung der Positionen dort, das wird von einem wissenschaftlichen Beirat begleitet. Es gab ganz am Anfang mal Versuche, das sozusagen parteipolitisch aufzuladen. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen.
Aber ich meine jetzt auch gerade, wenn Sie beobachten, wie sich das Verhältnis Deutschland-USA abgekühlt hat, dann ist doch so ein Austausch, so ein Miteinander eigentlich hochpolitisch.
Ja, in dem Sinne natürlich ja. Das hat man also in meiner Zeit schon auch unter der Obama-Administration sehr deutlich gesehen, dass sich der Schwerpunkt des Interesses weg vom Atlantik hin zum Pazifik verschoben hat. Also Deutschland und Europa war nicht mehr so wichtig.
Asien war wichtiger.
Asien ist sozusagen kommt. Das war ein sehr großes Problem und ich habe ja auch eng da zusammengearbeitet mit Thinktanks oder mit dem German Marshall Plan und auch mit der deutschen Botschaft. Wir haben also dann auch sozusagen Programme gemacht, so Vorträge für die Öffentlichkeit und so. Nur das können Sie natürlich, solche großen Entwicklungen können Sie dann nicht einfach durch solche Veranstaltungen zurückschieben. Sie können das vielleicht ein bisschen aufhalten und sagen.
Sie haben gerade Obama erwähnt. Sie haben von Anfang an die Obama-Ära quasi begleitet. Auch davor waren Sie schon kurz da.
Ich war dort, als der Vorwahlkampf lief mit Hillary Clinton. Ich habe das sehr aufmerksam verfolgt und war dann auch bei der, als er gewählt wurde, in der Nacht war ich sozusagen unterwegs in der Stadt und habe diese Stimmung aufgesogen, die man wusste ja nicht, ob er wirklich gewinnt. Und ich bin an die U Street gegangen, wo die letzten großen Rassenunruhen in der USA waren. Es war unheimlich viel Polizei da, weil man befürchtete, wenn er verliert, dann gibt es vielleicht wieder Gewalt. Aber er hat gewonnen und es war wie ein Volksfest. Die Menschen haben in der Straße getanzt und das war ein sehr bewegender, gerade an dem Ort, das war ein sehr bewegender Augenblick für mich. Auf der anderen Seite war mir auch sofort klar, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden können. Die Erwartungen waren extrem hoch. Das war dann unrealistisch. Mhm. Also ich wusste, die Menschen, die da tanzen, die werden am Ende enttäuscht sein.
Und wie es dann weitergegangen ist, wissen wir ja. Haben Sie eine Prognose? Gucken Sie mal in die Glaskugel, 3. November?
Also ich kann Ihnen das nicht wirklich sagen. Es sieht ja momentan so aus, dass Joe Biden leicht vorne liegt, aber das kann sich noch verändern. Das ist ja ein sehr, sehr bedingt durch das Wahlsystem, kommt es ja auf die wenigen Swing States an. Aber es wäre dem Land natürlich sehr, sehr zu wünschen, dass diese verrückte Zeit mit Donald Trump zu Ende geht.
Von Hartmut Berghoff haben wir schon einiges über die Wirtschaftsgeschichte erfahren. Während der Vorbereitung hier auf diese Sendung habe ich eine Arbeit von Ihnen gelesen und auch eine Vorlesung gehört zur aktuellen Corona-Pandemie. Da habe ich mich ehrlich gesagt gewundert. Was haben Sie als Wirtschafts- und Sozialhistoriker da untersucht?
Naja, ich habe nicht die aktuelle Pandemie untersucht, sondern ich habe mir angeschaut frühere Pandemien, insbesondere die asiatische Grippe von 1957.
Also wohlgemerkt nicht die spanische Grippe
vor
100
Grippe,
Jahren.
Genau, die nach dem Ersten Weltkrieg. Sozusagen die schlimmste Pandemie überhaupt war, sondern 1957, das ist eine Pandemie gewesen, die eigentlich keiner mehr kennt. Und auch Leute, die in der Zeit gelebt haben, haben oft zu mir gesagt, was war das denn? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Es sind aber in der Bundesrepublik 30.000 bis 50.000 Menschen daran gestorben. Also 3 bis 5 Mal so viel wie bis heute an Corona und weltweit 3 Millionen. Also es war eine Riesenpandemie. Und mich hat interessiert, wie sind die Menschen eigentlich damals damit umgegangen?
Ja, vor allem, wenn man mitkriegt, man erinnert sich kaum noch daran. Wie sind Sie denn damit umgegangen im Gegensatz zu heute?
Also man ist, man kann sagen, es war eine Pandemie ohne Drama. Man ist sehr, sehr unaufgeregt gewesen, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Leute eigentlich nicht wirklich das Ausmaß erkannt haben. Mhm. Es gab nicht wie heute Medien und Politiker, die jeden Tag die Infektionszahlen bekannt geben, die sozusagen wie ein Live-Ticker permanent das Thema hochhalten. Also die Medien haben sehr, sehr wenig darüber berichtet. Und es gab meines Erachtens niemand, der die ganze Tragweite des Geschehens erkannte. Die Menschen haben einfach gedacht, die Leute sterben an einer Grippe. Mhm. Es hieß ja auch asiatische Grippe. Die Symptome waren sehr gleich, ähnelten der Grippe und man dachte, man hat diese einzelnen Krankheitsverläufe bei den Menschen nicht sozusagen zusammengesehen als ein Bild, sondern man hat gesehen, gut, da ist jetzt jemand gestorben. Aber das war ja in den 50er Jahren auch eine Zeit, wo der Tod viel präsenter war. Es gab ja viele Krankheiten, Kinderlähmung und vieles, was überhaupt noch nicht besiegt war. Wir haben ja heute die Vorstellung, dass wir alles unter Kontrolle haben müssen, dass wir auch sozusagen das Krankheitsgeschehen, also Gesundheit ist für uns ein und Langlebigkeit ist für uns sozusagen so eine Grunderfahrung.
Na gut, der Fortschritt, der wissenschaftliche medizinische Fortschritt bringt das ja auch mit sich, dass man das so denkt.
Ja, absolut. Aber das ist wie wir jetzt gerade sehen, nicht in jedem Fall so. Es gibt sozusagen neue Erkrankungen, mit denen man eben nicht so umgehen kann. Also der Tod kommt in gewisser Weise wieder zurück, ne?
Und das sorgt natürlich für extreme Irritation und Verunsicherung. Mhm. Wenn Sie das jetzt so miteinander vergleichen, also auch sagen, so ein unaufgeregtes, das klang fast wie, sollten wir vielleicht auch ein bisschen unaufgeregter sein? Oder was für Schlüsse ziehen Sie daraus?
Nee, den Schluss würde ich auf gar keinen Fall daraus ziehen, dass man das so machen soll wie damals. Ich denke, jedes einzelne Leben hat einen sehr, sehr hohen Wert und ich sehe da drin einen Fortschritt an Humanität, dass man sich darum kümmert, dass man nicht sagt, na gut, die Leute sind sowieso jetzt alt geworden, da kommt es nicht so drauf an. Das finde ich schon, das ist ein Fortschritt. Man kann vielleicht aus der Erfahrung von 1957 so eine gewisse Gelassenheit herausziehen. Pandemien enden auch irgendwann. Das ist, das passiert. Das würde sogar ohne Interventionen passieren. Aber es ist natürlich besser, wenn man interveniert und den Pandemieverlauf dadurch abkürzt und eben Leben rettet. Also insofern sollten wir das, sind wir, glaube ich, schon vor allem auch in der Bundesrepublik auf dem richtigen Weg.
Aber ich fand das jetzt interessant, was Sie gesagt haben. Also unsere Fortschrittsgläubigkeit oder unsere Machbarkeitsgläubigkeit, alles ist machbar. Ja. Es ist ja, daraus muss ja eine Gesellschaft dann auch was ziehen, wenn sie plötzlich erlebt, das ist aber nicht unbedingt so.
Ja, das ist eben etwas, was die Menschen total verunsichert. Ein kleiner Teil driftet eben ab in Verschwörungstheorien. Das ist auch irgendwie in gewisser Weise typisch. Ist ja auch ein Bewältigungsmechanismus. Und ansonsten kommt eben wahnsinnig viel durcheinander. Mhm. Natürlich die wirtschaftlichen Folgen sind gravierend, aber psychische Folgen, da wissen wir noch nicht so sehr viel. Aber ich glaube schon, dass die sehr massiv sind.
Hilft Ihnen das eigentlich? Ich meine, Sie sind ein Wissenschaftler durch und durch, aber hilft Ihnen so in so einer Situation so ein historischer Blick? Also jetzt Pandemie, sagen Sie zu Ihrer Frau, zu Ihrem Sohn, guck mal, 57, sind die damit auch fertig geworden?
Naja gut, wir sprechen,
wenn der nicht zur Schule darf.
Wir sprechen schon darüber. Und klar, wenn ich jetzt weiter zurückgucke in der Menschheitsgeschichte, gab es mit einer gewissen Regelmäßigkeit Pandemien, große Krankheiten. Da können Sie bis zur Pest zurückgehen. Das ist eigentlich die Erfahrung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist eigentlich das Neue, dass man zumindest in westlichen Ländern meint, man hat diese Krankheiten alle besiegt. Man hat ja auch sehr, sehr viele Krankheiten besiegt. Das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt. Umso verstörender ist das eben, dass jetzt auf einmal etwas da ist, wo man nicht genau weiß.
Ja, nur habe ich nach Ihnen persönlich gefragt. Merken Sie das
mir persönlich? Nee, wir sprechen darüber. Ich habe da, also einerseits klar, eine gewisse Gelassenheit. Man kann sagen, gut, das gehört irgendwie auf lange Sicht zum Leben dazu. Andererseits beunruhigt mich das natürlich sehr, wenn mein Sohn, der ist 10 Jahre, wenn der zur Schule geht und sich da möglicherweise ansteckt, das macht mir auch schon Angst.
Also da hilft dann oft der Blick zurück, nur bedingt. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch Hartmut Berghoff. Wir haben ja viel über deutsche Wirtschaftsunternehmen gehört und dass sie eigentlich im Mittelpunkt ihres momentanen Interesses vielleicht stehen. Aber Sie haben auch betont, wie stark Sie Ihre Auslandserfahrung geprägt haben. Und die versuchen Sie ja auch weiterzugeben mit einem Projekt, über das ich noch ein paar Informationen haben möchte. Global Experience, was ist das?
Ja, das ist ein Studienprogramm mit Unterstützung der EU. Wir bringen Studierende aus aller Welt nach Europa. Wir sind in einer Partnerschaft mit den Universitäten Glasgow, Barcelona, Rotterdam. Das heißt, die kommen für ein Semester nach Glasgow und wandern dann sozusagen an die anderen Universitäten, lernen also fast ganz Europa kennen. Und die Regel ist, nie mehr als 3 Studenten aus einem Land. Das heißt, wir haben eine unheimliche Streuung, also wirklich die ganze Welt. Und die haben sie dann in einem Klassenraum zusammensitzen und dann diskutieren sie Themen. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie die Perspektiven von jemandem, der aus Bangladesch kommt. Und für die das natürlich ein solches
Studium. Und da ist Augenhöhe gegeben?
Ja, was heißt Augenhöhe? Das ist natürlich schon, der Kenntnisstand ist total anders. Das ist schon klar. Aber das ist ja gerade das Spannende.
Das muss ja
Spannende.
Hergestellt werden.
Das ist ja wirklich das Spannende. Und es ist vor allem auch toll zu sehen, das ist ja für, also da bewerben sich 900 oder 1000 Leute für 20 Plätze. Das ist schon eine super Auswahl und da kriegen sie wirklich tolle
Die hoffentlich nach Corona in genau diesem Umfang weitergeführt wird. Dankeschön für Ihre Informationen, für die Einblicke. Dankeschön an Hartmut Berghoff, Wirtschafts- und Sozial-
Gern geschehen.
Historiker.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.